Wir wollen heute Morgen fortfahren mit 1. Korinther 13. Wir lesen heute Morgen von Vers 8 an. Die Liebe vergeht nimmer, seien es aber Prophezeiungen, sie werden weggetan werden, seien es Sprachen, sie werden aufhören, sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden. Denn wir erkennen stückweise und wir prophezeien stückweise. Wenn aber das Vollkommene gekommen sein wird, so wird das, was stückweise ist, weggetan werden. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind, urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, tat ich weg, was kindisch war. Denn wir sehen jetzt durch einen Spiegel, undeutlich, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie auch ich erkannt worden bin. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die größte aber von diesen ist die Liebe. Liebe Brüder und Schwestern, Vers 8 wird oft den Charismatikern entgegengehalten. Und dann wird betont, dass die Sprachen einmal aufhören. Dann halten sie uns natürlich entgegen, dass in dem Vers auch steht, dass die Erkenntnis weggetan wird. Und sie sagen, ihr wollt doch nicht behaupten, die gäbe es heute nicht mehr. Nun ist da zunächst ein kleiner Unterschied. Prophezeiungen und Erkenntnis werden weggetan, Sprachen werden aufhören. Und die große Frage ist, wann hören die Sprachen auf? Da wird nun meist entgegnet, wenn das Vollkommene gekommen ist. Und dann wird gesagt, das Vollkommene ist das Neue Testament. Es ist ganz sicher wichtig für uns zu beachten, dass die Christen der ersten Zeit, die, von denen wir im Neuen Testament lesen, das Neue Testament noch nicht hatten. Das Neue Testament ist erst allmählich zusammengestellt worden und es musste von den verschiedenen Schriften, die die einzelnen Apostel geschrieben haben, die Bücher ausgewählt werden, die nun aufgenommen wurden. Und erst Ende des 2. Jahrhunderts war sich die ganze Christenheit einig, welche Bücher sie als authentisch anerkannte. Diese Tatsache allein, dass man also sagen kann, jetzt ist das Vollkommene zusammengestellt, genügt schon zu zeigen, dass das mit dem Aufhören der Sprache nichts zu tun hat. Wir heute können nämlich sagen, wann die Sprachen aufgehört haben, und zwar eindeutig vor Ende des 1. Jahrhunderts. Wir müssen doch bedenken, dass im Neuen Testament von den Sprachen nur geredet wird, eine Erwähnung in Markus 16, mehrere Erwähnungen in der Apostelgeschichte und dann im 1. Korintherbrief in den Kapiteln 12, 13 und 14. Die anderen Apostel, Petrus, Johannes, Jakobus, Judas, haben alle nichts von Sprachen gesagt, die Sprachen haben damals schon aufgehört. Wir finden in der gesamten christlichen Literatur vom 2. Jahrhundert an keinen Hinweis mehr auf die Sprachen. Sie haben erst wieder angefangen im vorigen Jahrhundert. Also vom 2. bis zum 18. waren keine Sprachen da. Natürlich kann jemand einwenden, dass sie nicht erwähnt werden. Das besagt doch nichts. Ich denke, das besagt viel. Wenn heute etwas geschrieben wird über die geistlichen und religiösen Verhältnisse in unserer Zeit, werden die Charismatiker genannt. Gar kein Zweifel. Und dass sie damals nicht genannt werden, zeigt, dass die Sprachen nicht mehr geübt wurden. Aber etwas anderes erscheint mir viel, viel wichtiger. Abgesehen von dem Satz, die Liebe vergeht nimmer, spricht der Apostel in den Versen 8, 9, 10, 11, 12 nicht mehr von der Liebe. Es steht für alle Bibelausleger vollkommen fest, dass 1. Korinther 13 das Hohelied der Liebe ist. Und ich habe noch nie gehört, dass einer darauf hinwies, dass in 5 von den 13 Versen, und das ist eine ganze Menge, nicht von der Liebe gesprochen wird, sondern von etwas anderem, was dem Apostel Paulus wohl sehr wertvoll war. Es fällt auch Folgendes auf. In Vers 8 spricht er von Prophezeiung, von Sprachen und von Erkenntnis. In Vers 9 schon hat er die Sprachen fallen lassen und spricht nur noch von Prophezeiung und von Erkenntnis. Und dann spricht er vom Vollkommenen. In dem Satz wird aber nicht mehr von den Sprachen geredet, sondern nur noch von Erkenntnis. Er sagt in Vers 10, wenn aber das Vollkommene gekommen sein wird, so wird das, was stückweise ist, weggetan werden. Und in Vers 9 hat er gesagt, wir erkennen stückweise und wir prophezeien stückweise. Also der Ausdruck oder der Ausspruch mit der Vollkommenheit bezieht sich eindeutig auf die Prophezeiungen und Sprachen. Dann gebraucht der Apostel in Vers 11 ein Beispiel. Das erste Beispiel, ein zweites folgt im nächsten Vers. Er spricht davon, wie sich ein Kind verhält. Und er sagt, als ich ein Kind war, da habe ich geredet, gedacht, geurteilt wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, tat ich weg, was kindisch war. Paulus vergleicht hier seinen gegenwärtigen Erkenntnisstand mit dem eines Kindes. Und er weiß, einmal gelang ich zur Erkenntnis eines Mannes. Jetzt halten wir uns einmal gegenüber, wie das Kind sich gegenüber dem Manne verhält. Stellen wir uns mal einen Jungen von 10 Jahren vor, vergleichen wir ihn mit seinem Vater, der wird dann normalerweise 35 oder älter sein. Was hat der Junge in der Tasche? Ein paar Knicker, ein paar Kastanien, ein paar Farbstifte. Was hat der Vater in der Tasche? Ausweis, vielleicht eine Eurokarte und solche Dinge. Der Unterschied ist gewaltig. Und Paulus sagt jetzt, als ich ein Kind war, da habe ich so geurteilt, einmal, wenn ich ein Mann werde, wenn das Vollkommene kommt, urteile ich anders. Jetzt vergleichen wir das einmal mit dem, was Paulus normalerweise von sich sagt. Er schreibt einmal, woran ihr im Lesen merken könnt, mein Verständnis von dem Geheimnis des Christus. Er sagt gar nicht, dass er nichts wüsste. Ein andermal sagt er, ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe. Er war sich sehr wohl dessen bewusst, dass er eine ganze Menge wusste und dass er sehr viel Erkenntnis hatte. Und er spricht von meinem Evangelium. Und doch ist ihm bewusst, dass das alles Stückwerk ist. Hier muss ich allerdings zugeben, dass man bei dem Wort Stückwerk nie ganz weiß, was gemeint ist. Stückwerk kann quantitativ gemeint sein und kann dann besagen, von allem, was ist, ein Teil. Stückwerk kann auch qualitativ gemeint sein und kann auch sagen, wir haben nur ein unvollkommenes, ja ein stümperhaftes Erkennen. Das haben die Übersetzer nicht klar herausgestellt, wahrscheinlich weil es nicht ging. Ob es nun quantitativ oder qualitativ nicht genügt, es ist eben nur Stückwerk. Und der Apostel sehnt sich danach, einmal voll zu erkennen. Und hier sagt er schon, hier auf der Erde schaffen wir es nicht. Das wird uns sofort klar, wenn wir uns an Gottes Werk, an die Schöpfung erinnern. Wir können die Schöpfung nicht verstehen. Ich will da noch einmal ein Wort des bekannten Naturwissenschaftlers Isaac Newton zitieren. Er hat gesagt, was wir wissen, ist ein Tropfen, was wir nicht wissen, ein Ozean. Das gilt auch heute noch, obwohl viel hinzugekommen ist zu dem naturwissenschaftlichen Wissen, wenn wir von Newton ausgehen und bis an Einstein denken. Aber immer noch ein Tropfen. Denn selbst Einstein hat gesagt, wir gleichen Menschen, die vor einem Betonklotz stehen, ein wenig gekratzt haben und wir wissen absolut nicht, was da drin ist. Immer noch ist Gott oder ist die Schöpfung das völlig Unerfassbare und daraus können wir es recht schließen, dass der Schöpfer von uns nicht zu erfassen ist. Und selbst Paulus, dem so viel geoffenbart worden war, sagt, ich erkenne stückweise. Jetzt bringt er ein zweites Bild. Er sagt, wir schauen undeutlich wie durch einen Spiegel. Die Alten hatten keine Glasspiegel wie wir. Das Verfahren kannten sie noch nicht. Ihre Spiegel bestanden aus Metall. Und da hatten sie auch noch keine verchromten Platten. Konnten sie auch noch nicht. Dann werden die Platten auch nicht so schön plan gewesen sein wie unsere. Und eine unebene Platte reflektiert auch uneben. Und sie werden noch nicht so glatt gewesen sein. Sehr zu Recht, in ihrem Spiegel sah man undeutlich. Und jetzt ist das Interessante, dass Paulus in Vers 12 auch die Prophezeiungen fallen lässt. Da sagt er nämlich, denn wir sehen jetzt undeutlich durch einen Spiegel, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie auch ich erkannt worden bin. Also nachdem Paulus angefangen hat mit Prophezeiungen, Sprachen, Erkenntnis, bleibt schließlich nur übrig, die Erkenntnis, die ist ihm das ganz Wichtige und er sagt, wenn das Vollkommene gekommen ist, dann werde ich erkennen, wie auch ich erkannt worden bin. Nun sagt uns die Bibel viel darüber, wie Gott uns erkennt. Da können wir in den Psalmen lesen, du kennst meine Gedanken von ferne. Es wird uns gesagt, wir sind vor Gott wie ein aufgeschlagenes Buch. Gott kennt uns bis ins Innere. Der Mensch sieht, was vor Augen ist. Gott sieht das Herz an. Und nun sagt Paulus, so wie ich erkannt werde von Gott, so werde auch ich einmal erkennen. Und darauf freut er sich offensichtlich. Wenn das Vollkommene gekommen ist, dann werde ich auch erkennen, wie ich erkannt worden bin. Es geht Paulus also um die rechte Erkenntnis. Nun weiß ich ganz genau, dass Erkenntnis ja schon fast ein Reizwort ist, gerade für junge Christen. Und vor Jahren hatten wir in der Versammlung eine Schwester, die kannte eigentlich von Erkenntnis nur einen Vers. Jedenfalls mir gegenüber hat sie nie einen anderen zitiert. Der war immer sofort zur Hand und der hieß, Erkenntnis bläht auf. Da steht er auch. Ist aber, soweit ich weiß, der einzige abfällige Satz über Erkenntnis. Es gibt viele andere, die die Erkenntnis rühmen. Aber die Frage ist, was ist unter Erkenntnis zu verstehen? Da gibt es nun das Wort, das Paulus an Timotheus geschrieben hat. Er sagt, wir müssen die Schrift recht teilen. Und das haben dann viele Brüder gewissermaßen zu ihrem Motto erhoben. Wir teilen die Schrift recht. Und dann geht's los. Das kommt dahin, dies so. Das ist eine gefährliche Sache. Was versteht man nun unter Schrift recht teilen? Vor allen Dingen ist da ein beliebter Gedanke, genau zu unterscheiden zwischen dem, was für Israel ist und was für die Gemeinde ist. Selbstverständlich besteht da ein Unterschied. Eindeutig ist die Gemeinde Jesu Christi nicht an die Stelle Israels getreten. In der Kirche glaubt man das. In der Kirche fühlt man sich als Nachfolger Israels. Aber Paulus schreibt ausdrücklich in Römer 11, die Berufungen und die Gnadengaben Gottes sind unbereubar, ausdrücklich. Und wenn wir die Offenbarung lesen und uns da gesagt wird von den Toren und den Perlen, dann sind da 12 Tore mit den Namen der Söhne Jakobs und 12 mit den Namen der Apostel. Die bestehen auch da noch nebeneinander. Die Apostel haben die Söhne Jakobs nicht verdrängt. Die bestehen nebeneinander. Aber es gibt weitere Schriftauslegungen, die wollen das ganze Alte Testament oder das ganze Neue Testament vom Alten her aufbauen. Ganz sicher wird im Alten viel über den Herrn gesagt und der Herr nach seiner Auferstehung hat den Emmaus-Jüngern gezeigt, was im Alten auf ihn hinwies, aber der Geist Gottes hat es nicht für angebracht gehalten, uns das noch einmal zu sagen und uns die Rede, die der Herr ihnen gehalten hat, zu wiederholen. Wir haben die direkte Botschaft aus dem Neuen Testament. So glaube ich, gibt es eine ganze Menge Bibelauslegungen, die gar nicht dem entsprechen, was sein soll. Was war denn nun für Paulus das Wesen der Erkenntnis? Wir lesen, dass der Apostel Paulus an mehrere Gemeinden schreibt, dass er für sie betet. Das schreibt er den Korinthern, den Kolossern, den Thessalonikern. Aber nur zweimal wird uns ganz klar gesagt, was er betet. Und das steht im Epheserbrief. Dabei dürfen wir nun wieder bedenken, dass der Epheserbrief als die Krone der Briefe des Apostels gilt. Darin sind sich alle Schriftausleger einig. Und in diesem Epheserbrief finden wir zwei Gebete, die der Apostel für die Gläubigen gesprochen hat. Und aus denen können wir erkennen, was ihm denn nun ein wirkliches Anliegen war. Und da wollen wir zunächst einmal das erste Gebet uns ansehen. Das finden wir im ersten Kapitel und ich lese von Vers 16 an. Ich höre nicht auf, für euch zu danken, euer erwähnend in meinen Gebeten, auf dass der Gott unseres Herrn Jesu Christi, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe, den Geist der Weisheit und der Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Also das ist das große Anliegen des Apostels, dass die Epheser doch Gott erkennen möchten. Nun müssen wir bedenken, er schreibt an Menschen, denen er im gleichen Kapitel in Vers 13 schon gesagt hat, dass sie mit dem Heiligen Geist versiegelt sind. Das sind keine oberflächlichen Christen. Und Paulus weiß, dass es in puncto Gotterkenntnis mangelt. Und dann bittet er, dass Gott ihnen gebe, den Geist der Weisheit und der Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Und dann fährt er sogar fort, damit ihr erleuchtet an den Augen eures Herzens wisset. Und dann nennt er drei Dinge. Sie sollen wissen um die Hoffnung ihrer Berufung, um den Reichtum der Herrlichkeit des Erbes und um die überschwängliche Größe seiner Kraft an den Glaubenden. Also Paulus weiß, die Gläubigen in Ephesus haben ein unvollständiges, ein ungenügendes Gottesbild. Und dafür betet er. In Kapitel 3 haben wir das zweite Gebet. Ich lese von Vers 18 an. Auf dass ihr völlig zu erfassen vermöget mit allen Heiligen, welches die Breite und Länge und Tiefe und Höhe sei, und zu erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, auf dass ihr erfüllt sein möget zu der ganzen Fülle Gottes. Also Paulus bittet darum, dass sie Erkenntnis bekommen und dass sie erfüllt werden oder dass sie erkennen, dass die Liebe des Christus die Erkenntnis übersteigt. Wer zunächst etwas von der Liebe des Christus hört, der mag dahin kommen, dass er denkt, die ist wunderbar, die ist einmalig, die ist göttlich. Wenn er aber immer tiefer hineindringt, dann wird ihm schließlich durch Gottes Güte bewusst, dass die Liebe des Christus so groß ist, dass er sie überhaupt nicht erkennen kann. Er erkennt, dass die Liebe des Christus die Erkenntnis übersteigt. Also, wenn Paulus von Erkenntnis spricht, meint er in erster Linie die Erkenntnis Gottes. Und ich glaube, da ein Mangel bei uns liegt darin, dass wir nicht merken, dass wir zu wenig erkennen. Und da gilt sicherlich das Wort des Apostels Jakobus: Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Wir sollten Gott bitten, uns die Augen zu öffnen für ihn. Gottes Erkenntnis ist entscheidend für alles, was in der Gemeinde geschieht. Ich bin ganz sicher, dass alle geistliche Not zurückzuführen ist auf ein ungenügendes Gottesbild. Wir sprechen von Gott, wir lesen sein Wort, wir haben aber nicht die richtige Vorstellung davon, wer er ist. Und darum bittet Paulus, dass er euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Ähnliche Gedanken finden wir beim Propheten Jeremia. Und dabei müssen wir bedenken, dass Jeremia auch in einer Zeit sprach, die der unseren gleicht. Die standen damals kurz vor dem Gericht, kurz vor der Wegführung in die babylonische Gefangenschaft. Jeremia hat sie beschworen, Jahre hindurch. Gehört hat keiner. Und dann finden wir dieses traurige Wort in Kapitel 4, Vers 22, wo Gott sagt: Mein Volk ist närrisch, mich kennen sie nicht. Sie kennen den Allerwichtigsten nicht. Sie kennen den nicht, von dem ihr Geschick abhängt. Mich kennen sie nicht. Dann müssen wir aber auch einmal das lesen, was im Propheten Jeremia als Vollendung und Erfüllung hingestellt wird. Und das finden wir in Kapitel 31 von Vers 34 an. Da sagt Jeremia, oder Gott sagt durch Jeremia: Und sie werden nicht mehr einen jeder seinen Nächsten und ein jeder seinen Bruder lehren und sprechen: Erkenne den Herrn. Denn sie alle werden mich erkennen, von ihrem Kleinsten bis zu ihrem Größten. Das ist die Zeit der Vollendung, wenn alle Gott erkennen. Und mehr davon zu haben, danach sehnte Paulus sich jetzt schon. Und er sagt: Dann aber, dann werde ich erkennen, wie auch ich erkannt worden bin. In Vers 13, in dem letzten, kommt der Apostel Paulus dann wieder zurück auf die Liebe. Und da schreibt er: Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die größte aber von diesen ist die Liebe. Da ist unsere erste Frage: Kann man denn bei geistlichen Begriffen überhaupt von dem Größten sprechen? Kann man Liebe und Glaube vergleichen und sagen, Liebe ist die größte? Das erscheint uns schwierig. Ich könnte nicht einmal behaupten, der Komponist ist der größte oder der Maler. Dann würde man mir schon entgegenhalten, ja, ich halte den aber für größer. Wir können nicht einmal, um ein ganz einfaches Beispiel zu nehmen, behaupten, der Fußballspieler ist der Beste. Wir können höchstens sagen, der Läufer ist der Schnellste, weil wir da die Stoppuhr haben. Aber sonst sind doch alle Vergleiche fraglich. Und doch steht Paulus auf einem ganz festen Boden, denn wir lesen in Matthäus 9, dass der Herr Jesus einmal einen ähnlichen Vergleich angestellt hat. Als man ihm einen Gelähmten brachte, hat er zu dem gesagt, deine Sünden sind vergeben. Und da haben die Schriftgelehrten gemurrt. Und da hat er eine erstaunliche Frage gestellt. Was ist leichter zu sagen, deine Sünden sind vergeben oder stehe auf und wandle? Und er hat dann sogar den Beweis dafür, dass er die Macht hatte, Sünden zu vergeben, erbracht mit dem Befehl, stehe auf und wandle, und siehe, der Mann ging tatsächlich daher, konnte sogar sein Bett tragen. Also unser Herr hat auch diesen Vergleich gebraucht, was ist leichter? Und so war Paulus durchaus berechtigt, diese drei Dinge miteinander zu vergleichen. Jetzt sehen wir uns zunächst einmal den Unterschied zwischen Glauben und Hoffen an. Die Erklärung für den Glauben kennen wir alle, Hebräer 11, Vers 1. Der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, eine Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht. Über die Hoffnung finden wir etwas in Römer 8, Vers 24. Denn in Hoffnung sind wir errettet worden. Eine Hoffnung aber, die gesehen wird, ist keine Hoffnung. Denn was einer sieht, was hofft er es auch? Hier sehen wir also eine Parallele zwischen Hoffen und Glauben. Sie beide befassen sich mit dem, was man nicht sieht. Und wir können sicherlich anstelle von Sehen sagen, was wir nicht mit unserem fünf Sinnen ergreifen. Aber ein gewaltiger Unterschied ist da. Die Hoffnung bezieht sich auf die Zukunft, der Glaube auf alles. Der Glaube bezieht sich auch auf die Zukunft, aber auch auf die Gegenwart. Ich glaube zum Beispiel, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Das hat mit Zukunft nichts zu tun. Das ist er heute und immer. Der Glaube bezieht sich auch auf die Vergangenheit. Ich glaube, dass Gott die Welten durch sein Wort geschaffen hat. Das liegt schon sehr lange Zeit zurück. Glaube bezieht sich also auf alles, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft und die Hoffnung auf die Zukunft. Aber warum ist nun der Glaube größer als die Liebe größer als der Glaube? Sonst wird doch immer alles vom Glauben abhängig gemacht. Als der Kerkermeister in seiner Verzweiflung rief, ihr Herren, was muss ich tun, um errettet zu werden? Da haben Paulus und Silas geantwortet, glaube an den Herrn Jesus und du wirst errettet werden, du und dein Haus. Der Glaube ist doch etwas überaus Wichtiges. Römer 3, Vers 28, so urteilen wir denn, dass ein Mensch durch den Glauben gerechtfertigt wird, ohne des Gesetzes Werke. Nehmen wir auch noch Hebräer 11, Vers 6 hinzu. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, Gott zu gefallen, denn wer Gott naht, muss glauben, dass Gott ist und dass Gott denen, die ihn suchen, ein Belohner ist. Ist ein Glauben nicht außerordentlich wichtig? Wie kann Liebe größer sein? Ich will drei Dinge nennen, warum Liebe größer ist. Der Glaube ist das Werkzeug. Durch den Glauben erlangen wir Vergebung, Rechtfertigung. Durch den Glauben nahen wir Gott. Liebe ist die Erfüllung. Vergleichen wir das einmal mit einem Künstler, der ein Gemälde malt. Zum Malen braucht er die Leinwand, die Farbe und Pinsel. Wenn das aber nun fertig ist und einer das betrachtet, dann spricht keiner mehr über Leinwand, Farbe und Pinsel. Er sieht das Gemälde. Glaube ist das Werkzeug, Liebe ist das Ziel, ist die Vollendung. Ein zweites. Glaube hört einmal auf. Hier muss ich allerdings vorsichtig werden. Ich bin gar nicht sicher, dass wenn wir in der Herrlichkeit sind, dass wir da nichts mehr zu glauben brauchen. Will sagen, dass wir Gott völlig durchschauen erkennen, kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ich wusste auch nicht, dass die Bibel das behauptet. Wir werden sehr, sehr vieles sehen, was wir heute nicht sehen. Aber ob wir alles sehen und alles erfassen, das möchte ich dahingestellt sein lassen. Aber Tatsache ist, dass das, was wir heute mit unserem Glauben erfassen, wir dann sehen werden, dass insofern der Glaube aufhört, die Liebe bleibt. Aber der Hauptgrund, warum wir Liebe größer einstufen müssen als Glaube, ist der: Der Glaube gehört zum Menschen, die Liebe gehört zu Gott. Unser Glaube ist in Wirklichkeit Ausdruck unserer Abhängigkeit und unserer Ohnmacht. Durch den Glauben ergreifen wir Gottes Gnade, sichern wir uns Gottes Gunst, erfahren wir Gottes Hilfe. Immer ist der Glaube die Verbindung oder das Glied des ohnmächtigen, hilfesuchenden Menschen zum großen, allmächtigen Gott. Gott glaubt überhaupt nichts. Das ist unsere Sache. Und die Liebe, die gehört zu Gott. Die ist Ziel, die ist ein Teil Gottes. Und darum ist sie größer als der Glaube, wie groß der Glaube auch sein mag. Aber jetzt müssen wir wieder etwas anderes sagen. Der Wahrheit wegen. Paulus sagt, die größte aber von diesen ist die Liebe. Er sagt also, die Liebe ist größer als Glaube und Hoffnung. Das übersehen fast alle Ausleger. Die sagen dann ganz kühn, die Liebe ist das Größte von allem, was es überhaupt gibt. Das hat Paulus nicht gesagt. Er hat gesagt, nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe. Die Liebe aber ist die größte von diesen. Es gibt ja auch noch andere Werte, die zu Gott gehören. Zum Beispiel Wahrheit, Gerechtigkeit, Treue. In Jesaja lesen wir in Jesaja 6, dass der Prophet den ungewöhnlichen Vorzug hatte, Gott im Himmel zu sehen. Das ist eine ganz andere Begegnung, als wenn Gott einem Menschen hier auf der Erde erschien. Und dann hat er gehört oder wahrgenommen, dass die heiligen Engel die Heiligkeit Gottes ausrufen. Oder denken wir einmal an das, was Mose von Gott sagt. Mose war doch ein Mann, der Gott kannte, der gewaltige Erfahrungen mit Gott gemacht hatte. Und jetzt will ich einmal vorlesen, was er am Ende seines Lebens, 5. Mose 32, von Gott sagt. Das ist doch gewissermaßen eine Zusammenfassung seiner Erfahrung mit Gott. Und da heißt es im 5. Mose 32, Vers 4. Der Fels, vollkommen ist sein Tun, denn alle seine Wege sind recht. Ein Gott der Treue und Sondertrug, gerecht und gerade ist er. Sehen wir, das sind Eigenschaften Gottes, die Mose hervorhebt. Gott ist Liebe, ganz sicher. Gott ist auch Licht. Gott ist heilig. Wir müssen uns davor hüten, Gott auf einen Begriff einzuengen. Er ist viel zu groß, als dass er mit einem Ausdruck wiedergegeben werden könnte. Interessant ist, ich glaube, ich habe das schon gesagt, dass in 1. Korinther 13 der Name Gott, Jesus Christus, Heiliger Geist nicht vorkommt. Warum, weiß ich nicht. Lesen wir einmal in Kapitel 12 vorher, da heißt es im Vers 4, es sind aber Verschiedenheiten von Gnadengaben, aber derselbe Geist. Und es sind Verschiedenheiten von Diensten und derselbe Herr. Und es sind Verschiedenheiten von Wirkungen, aber derselbe Gott, der alles in allem wirkt. In Kapitel 14 finden wir schon im Vers 2 wieder den Namen Gottes. In Kapitel 13 kein einziges Mal. Nun eine andere Frage. Bringt die Liebe die Lösung aller Probleme? Es gibt einen uralten Satz, die Liebe überwindet alles. Ich sage deshalb uralt, weil er früher oft auf Lateinisch zitiert wurde, woraus weil er vorgeht, dass er im Mittelalter schon gebräuchlich war, vielleicht sogar schon bei den alten Römern. Er hat einen kleinen Fehler, er stimmt nicht. Die Liebe überwindet nicht alles. Denn einmal ist die vollkommene Liebe auf der Erde gewesen, einmal ist einer da gewesen, der den Menschen all das brachte, was sie brauchten, der sie kannte und verstand, das Letzte, und er hat sie nicht überwinden können. Der Herr Jesus hat weder die Schriftgelehrten für sich gewinnen können, noch die hohen Priester, auch von der Volksmenge nur einen ganz geringen Teil. Die Liebe überwindet nicht alles. Und Gott, der vollkommene Liebe ist, kann nicht umhin, auch noch eine ganze andere Vorwurf macht, sie sei arm. Und dann gibt er ihr einen erstaunlichen Rat. Weil du sagst, ich bin reich und reich geworden und bedarf nichts und weiß nicht, dass du der Elende und Jämmerliche und arm und blind und bloß bist. Ich rate dir, Gold von mir zu kaufen. Also eine erstaunliche Sache. Wenn ein Armer etwas nicht kann, dann ist das Gold kaufen. Und dazu fordert Gott die Armen in Laodicea auf. Wir sehen, Gott versteht unter Reichtum und Armut etwas ganz, ganz anderes als wir. Gott denkt nie materiell, wir immer, solange der Geist Gottes uns nicht leitet. Und nun fordert der Herr Paulus auf, die Nationen zu bekehren. Und er sagt genau, wovon und wie. Von der Finsternis zum Licht, von der Gewalt Satans zu Gott. Der Teufel hat Macht. Wir lesen, wer Sünde tut, ist der Sünde Knecht. Durch die Sünde bringt der Teufel Menschen unter seine Gewalt. Sie können nicht mehr anders. Und hier heißt es, sie sollen sich bekehren von der Finsternis zum Licht, von der Gewalt Satans zu Gott. Ich halte das für ganz, ganz wesentlich. Wir sollen uns nicht zum Himmel bekehren. Unser Ziel ist nicht, der Höllenstrafe zu entgehen. Unser Ziel ist, zu Gott zu kommen. Nochmal 1. Petrus 3, Vers 18. Denn es hat ja Christus einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, auf dass er uns zu Gott führe. Oder eine andere Formulierung. Johannes 14, Vers 6. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als zu mir. Unser Herr will diese Verbindung aufstellen. Es geht ihm nicht darum, uns die Hölle zu ersparen. Das ist die Beseitigung von etwas Negativem. Dabei bleibt Gott nie stehen. Es geht ihm darum, dass Menschen wie du und ich in lebendige Verbindung zu Gott kommen, auf dass sie sich zu Gott bekehren. Dann finde ich auch den Satz so jämmerlich, kann ein Christ verloren gehen. Wenn die Leute doch mal sagten, kann ein Christ wieder herauskommen aus der Gemeinschaft mit Gott, dann wird der Betreffende, der die Frage stellt, vielleicht merken, ich habe ja gar keine Gemeinschaft mit Gott. Und dann wäre sein Problem schon gelöst. Dass sie sich zu Gott bekehren. In 1. Thessalonicher 1, Vers 9 sagt Paulus das noch klarer. Ich will das einmal lesen, was er da sagt. Das sind Worte, die sehr an diese erinnern. Denn sie selbst verkündigen von uns, welchen Eingang wir bei euch hatten und wie ihr euch von den Götzenbildern zu Gott bekehrt habt. Und jetzt wird uns gesagt, wie das aussieht. Dem lebendigen und wahren Gott zu dienen, das ist die natürliche Folge des sich zu Gott bekehren. Ich kann mich nicht zu Gott bekehren und dann weiter nur mir selbst leben. Und da kommt noch etwas. und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten. Und das ist mir auch völlig klar. Den Herrn Jesus erwartet nur der, der Gott dient. Die anderen finden den Gedanken, dass der Herr wiederkommt, schrecklich. Denn wenn er wiederkommt, werden die Gläubigen ja vor dem Richterstuhl des Christus stehen. Und der Gedanke ist so schrecklich wie der für einen Examinanten, der morgen Examen machen muss und weiß, dass er nichts weiß. Der hat doch einen Schrecken vor der Prüfung. Und so muss doch auch dem gehen, der nicht Gott dient. Und der nun hört, er wird seinen Sohn denn, ich muss einmal vor ihm stehen. Das passt, gehört alles zusammen. Ihr habt euch bekehrt, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten. Von der Finsternis zum Licht. 1. Johannes 1, Vers 5. Gott ist Licht und es ist gar keine Finsternis in ihm. Dann Johannes 3, Vers 19. Das aber ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht. Das zeigt uns wieder, wie eine Bekehrung aussieht. Der Herr kam als das Licht und es geht um die Frage, ob ich ihn liebe. Der Vorwurf heißt ja, das Licht ist in die Welt gekommen und sie, die Ungläubigen, haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht. Es geht um die Frage, ob ich den Herrn, der auch in meine Welt gekommen ist, als das Licht erkenne und als das Licht liebe. Und nun spricht der Herr von zwei Geschenken, die sie bekommen. Sie bekommen Vergebung der Sünden und ein Erbe unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Vergebung ist unerlässlich. Wir sollen ja in Gemeinschaft mit Gott sein. Gott und Sünde sind unvereinbar. Also ist Vergebung unerlässlich. Keine der vielen von Menschen erdachten Religionen hat eine Antwort auf die Sünde. Die können höchstens sagen, streng dich an, versuch dein Bestes, tu alles, was du kannst. Appellieren an Leistung. Gegenteil von Glaube. Glaube heißt, dass ich nicht mehr mit mir rechne, sondern dass ich auf einen anderen vertraue. Vergebung der Sünden. Im Grunde genommen hat Gott überhaupt keine Sünden vergeben. Er hat sie gesühnt in seinem Sohn. Und weil sie aus der Welt geschafft sind, darum kann er sie uns vergeben. Anders geht es nicht. Römer 5 sagt uns das so wunderbar. Römer 5, Vers 20. Wo aber die Sünde überströmend geworden, ist die Gnade noch überschwänglicher geworden, damit wie die Sünde herrscht statt im Tode, also auch die Gnade herrsche, durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Nun steht hier, durch den Glauben an mich geheiligt. Die Frage nach der Heiligkeit ist immer eine schwierige. Und die meisten Christen gehen ihr gern aus dem Wege. Da gibt es so Versuche wie den Satz, heilig heißt nicht sündlos, aber damit kommt man doch nicht durch. Denn der Herr Gott sagt uns doch, seid heilig, denn ich bin heilig. Er versteht also unter heilig, dass wir das sind, was er sind. Und wir wollen ihm doch keine Sünde zuschreiben, bloß damit wir an der Sünde bleiben können. Das geht alles nicht. Nun steht hier aber, durch den Glauben an mich geheiligt. Alles, was ein Christ erwartet und hat, liegt alles in der Gegenwart Jesu. Und unser ganzes Heil ist in der Verbindung mit ihm. Ich will mit dem herrlichen Wort schließen, das uns heute Morgen noch vorgelesen wurde, das in 1. Korinther 1 steht. Da wird unsagbar viel gesagt. 1. Korinther 1, Vers 30. Aus ihm, nämlich aus Gott, seid ihr in Christus Jesus, der uns geworden ist. Jetzt kommen vier Dinge. Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung, auf das, wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Also ein Gedanke, der geht durch die ganze Botschaft des Evangeliums. Da ist nie ein Ruhm für mich. Paulus erörtert das, Römer 3, wo ist nun der Ruhm? Er ist ausgeschlossen. Aber einen Ruhm haben wir. Wenn wir ihn recht verstehen, dann sind wir darin sehr glücklich. Galater 4, Vers 6, Vers 14. Von mir aber sei es ferne, mich zu rühmen, sagt Paulus, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesu Christi, durch welches mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Darauf war Paulus stolz. Er wusste, der Sohn Gottes liebt mich und hat mich erlöst. Darüber war er nicht nur glücklich, darauf war er auch stolz. Und das dürfen wir auch sein. Aber das schließt jeden Stolz, jedes Bewusstsein von eigener Leistung aus. Die Armen, die am Ende sind, die zu kommen, zu suchen, denen zu helfen, kam der Herr. Wenn wir so kommen, dann kommen wir richtig. Und dann dürfen auch wir uns seiner rühmen und wissen, dass er uns alles ist. Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung. Unvorstellbar reich und alles aus Gnaden.